Ja, hallo. Gut, wunderbar. Also nochmal vielen Dank für die nette Begrüßung und Einführung. Ich leite seit mittlerweile, jetzt war es ein bisschen zu laut, seit mittlerweile 10 Jahren die Abteilung Verkehrswesen im Stadtplanungsamt der Stadt Mainz. Mein Themenbereich ist, wie der Strehler-Pohl schon gesagt hat, der Verkehr, nicht nur der Autoverkehr, sondern natürlich alle Verkehrsarten, die man sich vorstellen kann. Wir sind auf dem Weg, der Titel ist so ein bisschen in die Stadt von morgen, aber um den Weg zu beschreiten, möchte ich Ihnen erstmal einen Blick in die Vergangenheit geben. Huch, das war jetzt eins zurück. Ah ja, mit dem komme ich wahrscheinlich besser klar. Vergangenheit zurück, 1910 habe ich jetzt hier mal ein Bild mitgebracht aus der Historie. Auch damals gab es bei uns schon die Straßenbahn. Bei uns wurde sie zum Glück nicht abgeschafft. Es war auch mal in der Diskussion, insbesondere als dann so in den 60er Jahren die autogerechte Stadt geplant worden ist. Ich habe hier jetzt mal ein Bild mitgebracht, den haben wir im Archiv in unserem Keller gefunden, aus grauer Vorzeit. Es ist zum Glück so nie umgesetzt worden, aber es wurde damals direkt am Hauptbahnhof eine mehr oder minder Stadtautobahn geplant mit mehreren Überfliegern, Unterfliegern, also auch teilweise unter dem schönen Grünanlagenwall hindurch geplant, wurde zum Glück so nie umgesetzt. Teile davon sieht man aber heute noch, die genau bis zum Hauptbahnhof führen. Von Mombach herein sind wir aber auch im Moment teilweise auch schon wieder am Zurückbauen. Die Rahmenbedingungen von damals nach heute haben sich wesentlich verändert. Lärmschutz ist dazu gekommen, natürlich auch der Klimaschutz. Die Stadt Mainz ist eine der vielen Städte, die von der Deutschen Umwelthilfe verklagt worden ist. Wir sind zwar noch nicht zum Dieselfahrverbot direkt verklagt worden, beziehungsweise das Gericht hat uns noch mal eine Frist gesetzt, aber Klimaschutz und Luftreinhaltung ist bei uns mit im Moment eines der höchsten und priorisierten Themenbereiche, die wir zu bearbeiten haben. Die soziale Teilhabe ist schon seitdem ich eigentlich in der Stadt Mainz 2006 angefangen habe und weit davor immer ein Thema gewesen bei uns in der Stadtplanung. Am Anfang Einzelkämpfer funktionsmäßig, aber dann mit wachsender Struktur auch immer mehr in die Breite gefächert. Wir versuchen, die Stadt für einen Lebensraum für alle Menschen mittlerweile umzusetzen. Und das gelingt uns, denke ich mal, so Stück für Stück ein bisschen weiter. Wir haben natürlich einen begrenzten städtischen Raum. Das heißt, wir können nicht einfach irgendwo was dazugewinnen. Und wir müssen mit diesem haushalten. Und deswegen versuchen wir natürlich neben der Veränderung des Mobilitätsverhaltens auch so ein bisschen mit Umgestaltung wieder den Raum für die Menschheit zurückzugewinnen. Das gelingt uns, obwohl wir mittlerweile eine sehr stark wachsende Stadt sind. Wir hatten die letzten Jahre einen Anstieg von 2.000 bis 3.000 Einwohner pro Jahr. 40.000 Studierende, über 40.000 Studierende leben bei uns in Mainz. Also auch ein junger Bevölkerungsanteil. Aber wir haben auch rund um Mainz einen sehr intensiven Speckgürtel, sage ich immer, der auch die letzten Jahre immer wieder gewachsen ist und dadurch auch hohe Pendlerströme produziert. Insgesamt also eine eher anwachsende Mobilität, aber trotzdem haben wir einen leichten Rückgang des Kfz-Anteils in der Stadt. In den letzten Jahren hat man ein Minus von ungefähr 10% im innerstädtischen Verkehr festgestellt, obwohl, sage ich mal, die Kfz-Zulassungszahlen zwar stagnieren, aber wir sehen auch, dass dort mittlerweile so ein bisschen der Generationenwandel zu greifen kommt, dass die jüngeren Leute einfach auch intermodaler unterwegs sind. Ich habe hier mal jetzt mitgebracht unseren Modalsplit im Vergleich von 2016 zu 2018. Da ist ein Rückgang des Kfz-Verkehrs von -3 und eine Steigerung im ÖPNV von +3%. Der Fahrradverkehr hat mit 8% schon recht gut zugelegt, aber leider ist der Fußverkehr um -8% gesunken. Das ist auch eines der Themenfelder, denen wir uns jetzt zukünftig vermehrt widmen müssen. Das ist nochmal so eine, auch aus unserer Haushaltsbefragung der letzten im Gesamtverkehrsanteil, eine Darstellung der Altersstruktur. Und da sieht man ganz klar anhand der Verteilung der Verkehrsarten in den Altersstrukturen, dass die Personen, die zwischen 18 und 29 sind, durchaus ein breiteres Spektrum an Medien, also beziehungsweise modalen Verkehrsmitteln wählen, wie jetzt die etwas Älteren, die doch teilweise noch ein bisschen mehr dem Kfz anhängen. Aber wir hoffen, dass die, die jetzt in dieser Altersschicht sind, die intermodal unterwegs sind, dass die das auch in der künftigen Zeit mitnehmen und weiter so beibehalten. Wir in Mainz haben für die moderne Mobilitätsplanung verschiedene Masterpläne und Bausteine mittlerweile entwickelt. Bei uns in Mainz gibt es aber keinen Generalverkehrsplan, den es in manch anderer Stadt gibt, wo viele Themenbereiche einfach dann subsumiert und abgearbeitet sind. Teilweise ist das sicherlich auch dadurch geschuldet, dass bisher so ein Generalverkehrsplan noch keine Förderbedingung war für die Förderungserlangung vom Land. Bisher musste man nur, sage ich mal, eine gewisse Verbesserung im Verkehr darstellen, um entsprechende Förderung zu bekommen. Man musste aber keinen Gesamtplan vorlegen. Gesetzlich verpflichtend ist natürlich der Nahverkehrsplan, den auch die Stadt Mainz hat. Aber darüber hinaus hat die Stadt Mainz auch einen Plan 100% Klimaschutz, wo einige Maßnahmen für die Zukunft eingetragen sind, auch verkehrliche Mobilitätsmaßnahmen. Den Luftreinhalteplan, der natürlich auch gesetzlich vorgeschrieben ist, den Aktionsplan, aber auch andere Förderprogramme, die auf spezielle städtebauliche Begleitprogramme, wie zum Beispiel ein Innenstadtentwicklungskonzept basieren, sind natürlich abgebildet. Mainz hat auch eine Handlungsstrategie Elektromobilität. Nicht zuletzt, weil ja auch durch die Entwicklung der Luftreinhaltung die Elektromobilität ein interessantes Spielfeld dafür geworden ist. Da beinhaltet sind nicht nur, dass man Ladesäulen in der ganzen Stadt verteilen möchte, sondern auch, dass man ganze Quartiere elektromobil unterstützen möchte. Sprich also auch die Bauherren animieren möchte, Elektromobilität gleich mit einzuplanen in ihrem Bauvorhaben. Aber die Stadt Mainz hat auch einen Leitfaden Barrierefreiheit. Den gibt es schon länger bei uns. 2013 ist er das letzte Mal fortgeschrieben worden und auf aktuelle Füße gestellt worden. Im ÖPNV ist ein starker Anwachs zu sehen. 20% seit der Gründung der MVG. Das bedingt auch, dass das Liniennetz der MVG immer weiter ausgeweitet wird und auch die Straßenbahn mit jetzt mittlerweile 5 Linien auch immer weiter nachgedacht wird, diese fortzusetzen und weiter voranzubringen. Die Stadt Mainz ist im Moment zusammen mit der Stadt Wiesbaden in der Diskussion, eine gemeinsame Citybahn zu ermöglichen. Es hapert noch so ein bisschen an der Bereitwilligkeit der Wiesbadener Bürger und Bürgerinnen, die das Spektrum einer oder vielmehr die Vorteile einer Straßenbahn noch nicht so am eigenen Leib gespürt haben und deswegen dem ganzen Projekt noch ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Insofern bleibt es spannend, ob wir die Citybahn, die Mainz und Wiesbaden miteinander verbinden sollen, die Hochschulen miteinander verbinden sollen und dann auch teilweise den Taunusbereich mit einbinden sollen, ob die wirklich zustande kommen wird. Wir werden Ende des Jahres, denke ich mal, schlauer sein. Bis dahin soll eventuell ein Bürgerentscheid stattfinden und dann eine Entscheidung fallen. Aber auch der ÖPNV wird weiter umgesetzt. Im Nahverkehrsplan, den wir jetzt gerade fortgeschrieben haben, haben wir natürlich auch die Barrierefreiheit der Haltestellen mit im Blick und haben dort eine Prioritätenliste erarbeitet, die wir jetzt sukzessive abarbeiten. Die Stadt Mainz ist leider nicht unbedingt eine finanzkräftige Stadt. Und insofern ist leider das Thema Barrierefreiheit auch die letzten Jahre noch nicht so wirklich vorangeschritten, wie wir es uns wünschen würden. Denn Barrierefreiheit ist leider auch noch kein eigener Fördertatbestand bei uns im Rheinland-Pfalz. Man kann es zusammen mit Haltestellen zwar etwas propagieren und auch da kriegt man ein bisschen was gefördert, aber dann wirklich auch nur den direkten Haltestellenbereich und leider nichts drumherum. Der Fußverkehr wird bei uns immer wichtiger Und deswegen versuchen wir auch diesen immer mehr ernst zu nehmen und Räume für den Fußverkehr auch zurückzugewinnen. Das zeichnet sich in einigen städtischen Aktivierungen des Stadtzentrums, nennt sich das Förderprogramm, so ein bisschen. Also wir versuchen dort Bereiche, der vorher vom Kfz-Verkehr eingenommen worden ist, auch für den Fußverkehr wieder zurückzugewinnen und da natürlich auch die Barrierefreiheit mit im Blick und mit in der Planung zu haben. Ein Beispiel daraus, der Hopfengarten, vorher Parkplatz, ein Standort für das Blech, haben wir jetzt mittlerweile umgebaut und wurde zurückgewonnen für den Fußgänger als Aufenthaltsbereich und wird mittlerweile sehr, sehr schön angenommen. Das Bild ist leider nicht ganz aus dem Hochsommer, wo man dann wirklich überall jemanden sitzen sieht, aber es ist mittlerweile ein sehr gut angenommener Platz, wo auch ein bisschen Markt stattfindet. Auch dort haben wir versucht, die Belange der Barrierefreiheit mit einzubinden, wobei das immer, sage ich mal, bei solchen Großprojekten, das ist das nächste Großprojekt, die große Langgasse, ein schwieriges und zähes Ringen mit den Gestaltern ist. Ich selbst bin im Stadtplanungsamt als Abteilung eingebunden und somit habe ich auch sehr viele Kontakte mit unseren Stadtplanern und auch mit unseren Stadtbildpflegern, die leider nicht unbedingt immer von der Gestaltung her so den Blick auf das Barrierefreie haben. Also ich spreche jetzt mal insbesondere auf die Kontrastierung der Verkehrs, also beziehungsweise der Belege der Verkehrsflächen, sodass man auch durch die Kontraste schon ein bisschen eine Orientierung bekommt, wenn man sehbehindert ist. Wir versuchen aber trotzdem immer wieder durch steten Tropfen den Stein zu höhlen und haben auch einen intensiven Arbeitskreis dafür gegründet, um solche Großprojekte von Anfang an mit den Behindertenverbänden zu besprechen. Wir treffen uns einmal im Quartal mit allen Behindertenverbänden, nicht nur die Seh- und Blindenverbände, sondern auch die Gehbehindertenverbände, Verband Retina ist mit dabei und besprechen dann dort das, was wir vorsehen zu planen und stellen den Kolleginnen und Kollegen dann auch die Planung vor und nehmen dann auch Anregungen mit und versuchen, diese dann auch entsprechend zu berücksichtigen und einzuarbeiten. Auch dort im Rahmen der großen Langgasse haben wir einen Platz, der vorher vom Auto dominiert worden ist, zurückgewonnen für den Fußverkehr als Aufenthaltsfläche mit einer schönen Spielfläche und schön grün gestaltet. Jetzt fragt man sich natürlich, wo kommt das ganze Blech hin? Wir haben festgestellt in der Vorbereitung zu den Planungen, dass in den umliegenden Parkhäusern noch einige Kapazitäten frei sind und haben uns gesagt, warum soll das Blech unbedingt auf der Straße stehen? Es kann genauso gut in den Parkhäusern verschwinden. Eine weitere Planung, wo wir dem Fußgänger mehr Raumgewinn verschafft haben, ist die Bahnhofstraße. Eines der Hauptdurchgangsstraßen, was den Fußverkehr insbesondere angeht, vom Bahnhof in die Mainzer Innenstadt. Da hat sich vorher so einiges am Rand nur abgespielt und die Fußgänger mehr oder minder haben sich zusammengequetscht durch Rausnahme von einer MIV-Fahrspur und quasi Umwandlung der Bahnhofstraße in eine reine ÖPNV- und Fußgängerstraße. Haben wir hier Platz gewonnen, sodass der Fußgänger auf dem einen Seitenbereich wesentlich mehr Platz gewinnen konnte. Auch das war ein zäher Kampf mit den Architekten bzw. Stadtgestaltern. Im Zuge eines Wettbewerbs wurde damals ein Planungsbüro herausgepickt, ein Landschaftsarchitekturbüro, was die Planung dann nachher umsetzen sollte. Und man hat versucht, das Thema der Barrierefreiheit dort mit einzuspielen, wobei leider, sage ich mal, das Thema der wirklich Sehbehinderten etwas untergegangen ist. Man hat zwar versucht, taktile Führungen mit einzuspielen und dass man wenigstens mit dem Langstock sich orientieren kann. Aber wir konnten uns leider in diesem Planungsbeispiel nicht ganz durchsetzen, dass man so die Kontrastierung hervorheben konnte, dass auch ein Sehbehinderter sich ohne Langstock dort orientieren kann. Und man hat aber wenigstens ein bisschen mehr Platz und rennt nicht dauernd gegen einen Passantenstopper. Ja, es ist ein zähes und andauerndes Geschäft bei uns in der Stadtplanung, die Barrierefreiheit mit reinzubringen. Wir versuchen durch stetige Sensibilisierung die Kollegen dann auch immer mitzunehmen. Aber meistens sind dann so Großprojekte auch von externen Büros geplant und da fängt man leider immer wieder von vorne an. Aber das liegt vielleicht auch, wie der Herr Dusel vorhin gesagt hat, daran, dass es einfach noch nicht so implementiert ist in die Ausbildung, dass diese Themenbereiche einfach mitgedacht werden. Wir haben Quartalsgespräche mit den Behindertenverbänden, die wir wirklich kontinuierlich fortführen. Und da sprechen wir wirklich alle Planungen durch, die wir im öffentlichen Raum vorhaben. Wir nehmen auch die Behindertenbeauftragte. Die ganze Zeit war es eine Frau. Mittlerweile haben wir jetzt einen männlichen Kollegen, der Behindertenbeauftragter geworden ist bei der Stadt Mainz. Den nehmen wir mit dazu. Und der muss jetzt auch zum Glück mittlerweile zwingend eine Stellungnahme abgeben für den Fördergeber. Das war bis vor einiger Zeit auch noch nicht so. Aber das haben wir jetzt auch mit dabei. Das Themenfeld Barrierefreiheit ist bei uns im Nahverkehrsplan ein eigenes Themenfeld geworden. Wir haben eine Prioritätenliste der Haltestellen aufgestellt. Wir werden es leider nicht ganz schaffen, bis 2022 wirklich alle Haltestellen durchweg barrierefrei gebaut zu haben. Aber wir versuchen natürlich so innerhalb dieser Prioritätenliste die wichtigsten Haltestellen nach und nach abzuarbeiten. Der Leitfaden Barrierefreiheit 2013, ich habe jetzt noch mal ein paar Folien dabei, sage ich mal, was wir dort alles abbilden. Wir versuchen dort natürlich wenigstens das Zwei-Sinne-Prinzip umzusetzen und gehen auch so ein bisschen auf die Theorie ein, sage ich mal, die in der Barrierefreiheit wichtig ist und haben diesen Leitfaden Barrierefreiheit eigentlich auch so ein bisschen als Handreichung für die Architekten und Stadtplaner oder Landschaftsarchitekten, die bei uns in der Stadt tätig sind, als Planungsinstrument mitzugeben. Deswegen beinhaltet das auch Datenblätter, wo wir Fallbeispiele aufgelistet haben, die dann, sage ich mal, so ein bisschen ab Best Practice Ideenansätze bieten sollen, wie man mit bestimmten Planungsfällen umgehen kann. Das versuchen wir anhand einer Prinzipskizze und weiteren Erläuterungen jetzt im ersten Zug, wollen dieses aber natürlich dann irgendwann mal auch mit Bildmaterial unterfüttern, dass man das, was man draußen schon umgesetzt hat, dann auch mal nochmal gezeigt bekommt, wie es nachher wirklich aussieht. Weil viele können sich das mit der Kontrastierung auch nicht unbedingt so vorstellen. Stelle ich immer wieder fest. Die sagen dann, naja, ich nehme die weiße Rillenplatte, kann man ja taktil erfassen und dann lege ich nebendran aber einen Stein, der nicht unbedingt den Kontrast hat, den man ja eigentlich benötigen würde. Und deswegen sieht man dann auch nicht unbedingt so die Führung. Auf das Thema Lichtsignalanlagen gehe ich jetzt nicht explizit ein. Ich denke, das Thema akustische Geschichten kommt nachher noch in einigen Vorträgen, sind aber bei uns eigentlich mittlerweile Standard, dass wir die Blindentöne mit einrichten, an denen Signalanlagen, die wir umrüsten sowieso, aber auch viele ältere Anlagen haben wir mittlerweile aufgerüstet und setzen dies auch kontinuierlich fort. Ja, nochmal ein paar Beispiele mit Haltestellen. Das ist jetzt auch ein Beispiel hier aus der Bahnhofstraße. Aus der Bahnhofstraße. Die Haltestelle haben wir ganz neu umgebaut. War auch ein zäher Akt, bis wir dort die Blindenleitlinien entsprechend integriert hatten und wenigstens ansatzweise versucht haben, eine gescheite Führung hinzubekommen. Die Ansprüche aus der Stadtbildpflege und aus dem Denkmalschutz unter einen Hut zu bringen, ist immer eine zähe Herausforderung bei solchen Planungsgeschichten. Natürlich ist das, was optimalst wäre für die Blindenführung, nicht unbedingt immer so das Ansinnen der Stadtplaner beziehungsweise der Stadtgestalter, muss ich sagen, die dann so ein bisschen mehr so das schöne, glatte, sterile, ich möchte das jetzt zu sehr abwertend, aber doch gleichmäßige und eintönige und ruhige Bild anstreben und denen eigentlich so eine alte, das ist jetzt aus unserer Fußgängerzone hier unten, Das ist unsere alte Mainzer City-Meile, die mit sehr vielen verschiedenen Pflaster belegen und sehr vielen unterschiedlichen Farbgebungen damals versucht hat, die Blindenleitlinie und Blindenführung in der Stadt zu ermöglichen, ist vielleicht auch teilweise schon wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil die Sehbehinderten durch die vielen verschiedenen weißen Linien dann auch teilweise ein bisschen orientiert werden, die dort abgebildet wurden. Aber man lernt aus der Praxis, sage ich mal. Es ist ein Themenbereich, der seit einigen Jahrzehnten bei uns immer wieder fortgeführt wird, aus den Gesprächen, den verschiedenen Planungsgesprächen mit den Blinden und Sehbehinderten und nachher natürlich auch aus entsprechendes Feedback durch die Blinden und Sehbehinderten, die mittlerweile dann auch in ihren Quartalsgesprächen uns entsprechendes Feedback geben, wenn dann die Dinge auch umgesetzt wurden. Es ist natürlich für uns auch Sehenden auch nicht unbedingt immer so leicht, das so zu beschreiben, dass dann alle das auch nachvollziehen können. Also eines der Bilder, was ich eben hier dargestellt habe, ist unsere Fußgängerzone in der Stadt Mainz, die damals durch den Plattenbelag und integrierter Rillenplatten und Noppenplatten die ersten Ansätze der Blindenführung hatten. Der damalige Landschaftsarchitekt, der das gestaltet hat, hat sehr viele weiße Begleitstreifen noch mit eingefügt, die neben den Rillen und Noppenplatten dann liegen und die aber teilweise für die Sehbehinderten dann auch etwas irritierend wirken können, weil die in verschiedenste Richtungen führen und zwischendrin dann noch gestalterische Elemente hatten, dass noch einzelne Punkte eingefügt wurden. Früher sind wir dazu übergegangen, also haben wir an den Signalanlagen durch die Aufmerksamkeitsfelder und Leitstreifen eher rund um die Signalanlage gelegt und hatten auch mehr oder minder eine gemeinsame Führung mit Gehbehinderten angestrebt. Das hieße also für die blinden und sehbehinderten Menschen eine taktile Kante von 3 Zentimetern, was dann natürlich bei den gehbehinderten Rollstuhlfahrern oftmals auf Kritik gestoßen ist, weil wir versucht haben natürlich, das irgendwo als Kompromiss zu tätigen. Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, so wie es ja auch diengerecht vorgesehen ist, eine getrennte Führung an den Lichtsignalanlagen vorzusehen. Das gelingt aber leider nicht immer, weil manchmal sind die Bereiche auch zu eng, sodass wir nicht genügend Platz haben, für die Fußgängerfurten einen getrennten Bereich vorzusehen, wo man dann die taktile Führung für den sehbehinderten, blinden Menschen genau dorthin führt, wo dann auch der notwendig hohe Bordstein ist. Und eine Sperrfläche dort vorsieht, wo dann abgesenkt ist für den Rollstuhlfahrer. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unser Leitfaden mittlerweile ein sehr gutes Instrument ist. Aber was noch viel wichtiger ist, ist das Gespräch in den Quartalsgesprächen mit den Blinden und Sehbehinderten und auch mit den anderen behinderten Belangen. Daraus lernt man immer wieder und wir versuchen das immer wieder fortzusetzen, in der Praxis auch umzusetzen und in unseren Leitfäden mit aufzunehmen. Schwierig ist es nachher bei der Bauausführung. Wir Planer planen so manches bei uns am Schreibtisch und denken sich, ach, das sieht nachher bestimmt ganz gut aus, aber letztendlich ist dann auch die Ausführung oftmals ein Punkt. Ich habe jetzt hier ein Bild mitgebracht von einer Leitlinie, die leider nicht sehr gut gelungen ist. Dort haben wir die Rillenplatte in Anthrazit. Parallel dazu einen weißen Begleitstreifen aus Carrara-Marmor, Kleinsteinpflaster. Und dann daran anschließend ist ein rotes, normales Verbundpflaster. Und die Carrara-Steine sind leider so schlecht von der Qualität her gewesen. Mittlerweile haben wir das auch wieder ausgebessert, dass die gebrochen waren, die Kanten nicht sauber geschnitten waren und auch nicht sauber verlegt waren, sodass wir die Rückmeldung bekommen hatten, dass teilweise die blinden Menschen mit ihren Langstöcken dort drin hängen geblieben sind, weil die Fugen einfach zu groß waren. Und daran liegt es halt auch meistens, sage ich mal, oder vielmehr da liegt oft auch der Teufel im Detail, wenn man da nicht auf der Baustelle vor Ort ist und das kontrolliert, kommt es auch leider immer wieder zu solchen Fehlern, auch dass die Blindenleitlinie mal verkehrt rum eingebaut worden ist, Aufmerksamkeitsfelder die falsche Richtung haben. Das muss man leider immer intensiver begleiten und nur so kommt man nachher auch zu einem guten Ergebnis, was wir aber versuchen bei uns auch entsprechend umzusetzen. Eine große Herausforderung dabei sind, wie gesagt, die Großprojekte, wo immer viele Beteiligte mit am Werkeln sind und die über einen langen Zeitraum auch gehen, sodass man sich nicht immer so die Zeit freischaufeln kann, weil viele Projekte auch parallel laufen. Wir versuchen das weiterzuentwickeln, wie gesagt, und auch jede Menge Input noch mitzunehmen und einzuarbeiten in unsere Leitlinie, die wir kontinuierlich fortführen. Blindentöne an Lichtsignalanlagen, habe ich vorhin schon gesagt, ist bei uns mittlerweile Standard. Wir versuchen aber auch, und das ist jetzt das Bild, was hier auf der Folie zu sehen ist, auch durch etwas kostenreduziertere Maßnahmen wie eine Strukturmarkierung eine entsprechende Führung hinzubekommen. Wir haben hier auch schon von unseren Ansprechpartnern in Mainz die Rückmeldung bekommen, dass das durchaus auch eine taktile Möglichkeit ist, die nicht ganz so kostenintensiv ist wie die Verlegung von Rillenplatten, aber doch auch mit dem Langstock gut erfassbar ist. Das ist eine Spezialmarkierung. Bisher haben wir auch leider nur eine Firma gefunden, die das herstellt bzw. das entsprechend aufbringen kann. Und diese Markierung, die ist schon ziemlich dick auf erhaben, so gute 1,5 Zentimeter teilweise erhaben vom Boden. Und die kann man auch sehr gut auf Asphalt aufbringen, ohne dass man vorher große Schneidearbeiten und Pflasterarbeiten machen muss. Ja, die neue Herausforderung mit neueren Fahrzeugen, E-Mobilität, die ja durchaus gefördert werden soll, aber natürlich auch so ihre Begleiterscheinungen hat, aber auch noch weiter hinausdenkend neue autonome Fahrzeuge, die dann auch noch hoffentlich E-Fahrzeuge sind, weil ansonsten wäre das negativ für die Luftreinhaltung, wenn man sich vorstellen würde, dass der sinnvolle Einsatz eines solchen autonomen Fahrzeuges, das dann von A nach B eventuell auch mal alleine fährt, um jemanden abzuholen, dann auch noch mit einem Dieselmotor betrieben werden würde. Das wäre irgendwo dann konterkariert für die Luftreinhaltung. Aber natürlich gibt diese neuen Innovationen auch wieder neue Herausforderungen und neue Ansätze, wo man sich Gedanken machen muss, gerade was das Miteinander angeht, der vielen Verkehrsteilnehmer in der Stadt. Auch das Thema Mikromobilität, also sprich die kleinen E-Roller, die man heutzutage schon nicht nur als Spielzeug sieht, sondern auch durchaus als Verkehrsmittel wahrnehmen kann. Das Thema der Pedelecs und der Speed-Pedelecs in der Stadt, die darf man auch nicht vergessen, sind auch wesentliche Verkehrsteilnehmer mittlerweile geworden, die man teilweise doch unterschätzt, auch als Sehender unterschätzt, wie schnell dann jemand angerast gekommen ist, sage ich mal, aufgrund der Elektrounterstützung im Fahrrad. Ich habe versucht, einen Abriss zu geben, was es sonst noch für Herausforderungen, gerade was die Barrierefreiheit angeht, mit der Stadt gibt. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich nicht ganz so auf jede Folie eingegangen bin, vielleicht bildmäßig, was dort gezeigt worden ist. So, aber das hätte vielleicht auch ein bisschen den zeitlichen Rahmen gesprengt, wenn ich jetzt wirklich jedes Bild im Detail besprochen hätte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.